König David. Das, was Dani gesagt hat, ist heute sehr relevant. Wir haben natürlich ein paar äußerst interessante Gedanken, ganz speziell vom Herrn her auch, mit dem Abschnitt. Und der Abschnitt ist wirklich ein interessanter Abschnitt. In letzter Zeit mal gedacht, es wäre ja schon schön, wenn ein Abschnitt würde kommen, wo noch ein bisschen mehr zeigen von der Größe, der Güte Gottes und wie er über uns denkt und mit uns unterwegs sein wird. Aus dem Leben von David kann man wahnsinnig viel lernen. Wahnsinnig viel. Und es ist unbedingt dringend nötig, dass wir es lernen. Und ich merke, es ist schon ab und zu auch gut, auch wenn es nicht prinzipiell meine Natur ist, die Leute nicht herauszufordern, wenn man einfach mal so ein bisschen ein Wohlfühl-Teaching hat. Ja, das gefällt dir noch immer, das habe ich schon gedacht. Und heute geht es vielleicht ein bisschen in die Richtung, ich denke, bewusst vielleicht. Es hat gewisse Ansätze drin, die könnten, wenn man es richtig versteht, so verdeutet werden. Ja, der David ist König über ganz Israel geworden, hat als erstes eine neue Stadt erobert, das Jerusalem, hat die Philister besiegt und hat nachher, nach 2 Anläufen, endlich seine Bundeslade auf Israel, Jerusalem hineinbringen. Und jetzt ist er in einer Situation, wo es ihm wirklich, wirklich eigentlich gut geht. Und das ist schon mal der erste Gedanke zum Mitnehmen. Was machst du, an was denkst du, wenn es dir wirklich gut geht? Ich darf sagen, es ist wirklich wahr, in den letzten Monaten, Jahren sagen wir einfach, meine Frau auch, das weiss ich, wir sagen einfach mal Danke vielmals. Und zwar nicht irgendjemandem, sondern dem Herrn. Und was macht der David? Der David macht Folgendes. 2. Samuel 7, Vers 1. Als nun der König in seinem Hause saß und der Herr ihm Ruhe gegeben hatte, vor allem seinen Feinden umher, sprach er zu dem Propheten Nathan, sieh doch, ich wohne in einem Zedernhause, die Lade Gottes aber wohnt unter Zeltdecken. Nathan sprach zu dem König, Wohlan, alles was in deinem Herzen ist, das tu, denn der Herr ist mit dir. In der Nacht aber kam das Wort des Herrn zu Nathan. Geh hin und sage zu meinem Knecht David, so spricht der Herr. Solltest du mir ein Haus bauen, dass ich darin wohne? Habe ich doch in keinem Hause gewohnt, seit dem Tag, da ich die Israeliten aus Ägypten führte, bis auf diesen Tag, sondern bin ich umhergezogen in einem Zelt als Wohnung. Habe ich die ganze Zelt, als ich mit den Israeliten umherzog, je geredet zu einem der Richter Israels, den ich befohlen hatte, mein Volk Israel zu weiden, und gesagt, warum baust du mir nicht ein Zedernhaus? Darum sollst du nun so zu einem Knecht David sagen, so spricht der Herr Zebaoth, ich habe dich genommen von den Schafhürden, dass du Fürst sein sollst über mein Volk Israel und bin mit dir gewesen, wo du immer hingegangen bist und habe alle deine Feinde vor dir ausgerottet und ich will dir einen großen Namen machen, gleich dem Namen der Großen auf Erden. Und ich will meinem Volk Israel eine Stätte geben und will es pflanzen, dass es da selbst wohne und nicht mehr brennen wie vormals. Seit der Zeit, da ich Richter über mein Volk Israel bestellt habe, ich will dir Ruhe geben vor allen deinen Feinden. Der Herr verkündigt dir, dass der Herr dir ein Haus bauen will. Wenn nun deine Zeit um ist und du dich zu deinen Vätern legst, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommen wird, dem ich sein Königtum bestätigen. Der soll meinen Namen ein Haus bauen und ich will seinen Königthron bestätigen ewiglich. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Wenn er sündigt, will ich ihn mit Menschen ruten und mit Menschen Schlägen strafen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie habe weichen lassen von Saul, den ich vor dir hinweggenommen habe. Aber dein Haus und dein Königtum sollen beständig sein in Ewigkeit vor dir und dein Thron soll ewiglich bestehen. Als Nathan all diese Worte zu dieses Gesicht David gesagt hatte, kam der König David und setzte sich vor dem Herrn nieder und sprach, wer bin ich, Herr, und was ist mein Haus, dass du mich bisher hierher gebracht hast? Aber nun hast du das noch für zu wenig geachtet. Herr, du hast dem Hause deines Knechts sogar für die ferne Zukunft Zusagen gegeben und das nach Menschenweise, Herr. Und was soll David noch mehr reden zu dir? Du kennst ja deinen Knecht, Herr. Um deines Wortes willen und deinem Herzen, nach deinem Herzen hast du all diese großen Dinge getan, dass du sie deinem Knecht kundtust. Darum bist du groß, Herr, denn es ist keiner wie du und es ist kein Gott außer dir nach dem allem, was wir mit unseren Ohren gehört haben. Und wo ist ein Volk auf Erden wie dein Volk Israel, um dessen Willen Gott hingegangen ist, es zu erlösen, dass es ein Volk sei und ihm einen Namen zu machen, für euch so große und für euch, sorry, große und furchtbare Dinge zu tun, Völker und ihre Götter zu vertreiben vor deinem Volk, das du dir aus Ägypten erlöst hast. Und du hast dir ein Volk zubereitet, dir zum Volk in Ewigkeit. Und du, Herr, bist Gott geworden, bist ihr Gott geworden. Hörst du heute Morgen falsch gelesen? Hä? Bist ihr Gott geworden? Schon vorher Gott war übrigens. So bekräftige nun, Herr Gott, das Wort in Ewigkeit, das du über deinen Knecht und über sein Haus geredet hast, und tu, wie du geredet hast. So wird dein Name groß werden in Ewigkeit, dass man sagen wird, der Herr Zebot ist Gott über Israel, und das Haus deines Knechtes David wird bestehen vor dir. Denn du, Herr Zebot, du Gott Israels, hast das Ohr deines Knechtes geöffnet und gesagt, ich will dir ein Haus bauen. Darum hat dein Knecht sich ein Herz gefasst, dass er dies Gebet zu dir gebetet hat. Nun, Herr, Herr, du bist Gott und deine Worte sind Wahrheit. Du hast all dies Gute deinem Knecht zugesagt, so fange nun an und segne das Haus deines Knechts, dass es ewiglich vor dir sei, denn du, Herr, Herr, hast geredet und mit deinem Segen wird deines Knechtes Haus gesegnet sein ewiglich. Das ist doch wirklich schön. Das ist mal etwas anders als vorher. Und zwar deutlich anders. Und es hat ein paar wirklich extrem interessante Sachen in diesem Text, die wir gerne mit euch anschauen wollen. Und da können Sie mir mit anfangen, mit den Gedanken, die sie hat zu diesem Text.
So, guten Abend zusammen. Mir ist der Mittagsschlaf nicht so gut bekommen. Aber es gibt mir mega Mühe. Genau, kannst du mich ein bisschen klemmen auf der Seite. Genau, Israel ist Ruhe eingekehrt. Tatsächlich, jetzt haben wir so manche Krieg, so manche Schlacht, so manche Ungerechtigkeit, so viele Sachen. Und jetzt ist einfach Ruhe eingekehrt. Politische Lage stabil. David auf seinem Platz, auf dem Thron, ganz Israel unter sich. Gott ist in dem Jerusalem. Die Bundeslade haben sie können heimnehmen. Ja, eigentlich alles gut, denken wir jetzt. Alles friedlich. Und wie der Marc vorhin schon gesagt hat, was passiert mit uns, wenn alles so ein bisschen stimmt im Leben? Wir haben unser Haus, ein Haus aus Zedernholz. Und dann habe ich schon gemerkt, ja, jetzt könnt ihr es ja einfach geniessen. Er hat nach dieser langen Zeit, die nicht einfach war, hat er wie ein Ziel, eine Etappe wirklich erreicht. Er hat ein schönes Haus gehabt. Und was überlegt. Und ich habe gemerkt, wie wir manchmal so funktionieren. Es geht uns gut, dann geben wir Gott noch so wenig wie möglich. Gerade noch so ein bisschen unserer Gesetzlichkeit drin, oder je nachdem, wie wir funktionieren, einfach so, dass er gerade noch zufrieden ist. Wir geniessen es jetzt und dann noch ein bisschen so. Aber es war eben der David nicht. Er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und je mehr wir da durchschauen, desto mehr merke ich, warum. Nein, der David hat gedacht, und jetzt bauen wir im Herr ein Tempo. Aber so ein richtig grosser Tempo. Und er hat schon viele Ideen gehabt. Ich hatte so das Gefühl, so in dem Haus mit dem Nathan, nachher auf dem Balkon gehockt, so stelle ich mir es vor. Und er hat einfach so dem Nathan erzählt. Auch wieder interessant, er hat seinem Prophet erzählt, das könnte man, dieses könnte man. Und der Nathan sagt, ja, ist gut, der Herr ist mit dir, mach. Kleiner Prophetenfehler, er hat nicht zuerst den Herr gefragt. Er hat einfach gerade aus seinem Herz aus der Kantorte, man kann sagen, ja, passiert mega schnell, wenn jemand etwas erzählt, das ist eine super Idee, klingt doch gut, für den Herr, mach doch. Und in der Nacht ist der Herr gekommen und hat mit dem Nathan geredet. Nächsten Morgen ist er wieder geläutet beim David. Und er gesagt, ja, ich habe noch etwas mehr. Du wirst den Tempel nicht bauen, hat mir der Herr gesagt. Und dann merke ich, wenn wir uns so könnten in eine Seite, in eine Sackgasse fahren, was wirklich passieren kann. Der Herr sagt, nein, jetzt habe ich doch eine gute Idee gehabt, jetzt habe ich doch einen Tempel bauen und jetzt funktioniert das nicht. Und ich komme in eine Sackgasse und ich werde wie stecken. Wenn ich mit Menschen rede, merke ich viel, als viele Leute in eine Sackgasse fahren mit dem Herr. Irgendetwas stimmt nicht, irgendetwas kann ich mir nicht erklären, also bleibe ich stecken. Eine gute Idee, Tempo, ich kann nicht. Der Herr hat Nein gesagt. Was passiert? Und mit dem David ist nichts passiert. Ich habe das Gefühl, dann hat er, wie ganz schnell gemerkt, hat der Herr etwas Besseres vor. Das können wir denken in solchen Situationen. Oder wir können denken, jetzt kann ich kein Tempo bauen. Jetzt bin ich doch, jetzt habe ich das alles durchgelitten mit dem Saul. Ich habe mich verfolgt, die Finde, die wir immer an Kragen haben wollen. Und jetzt kann ich nicht mal ein Tempo bauen. Dann blasen wir doch in die Schuhe, dann bleibe ich bei dem Zelt hacken. Was auch immer. Aber er hat wie, dann hat der Herr etwas Besseres vor. Und er bekommt eine riesen Verheißung, ein riesen Segen, den er gar nicht checken kann. Weil der Segen so viel über ihn rausgeht, der geht in eine Ewigkeit hin. 400 Jahre lang sind die Nachkommen von David Könige gewesen. Bis er keinen König mehr hatte, war immer von David einer König gewesen. Die Herren haben zum Teil sich nicht so super verhalten. Es hat bessere und schlechtere gehabt. Aber der Herr hat das Königreich nicht ganz weggenommen. Zum Teil nur noch über Juda König sein, aber der Herr steht zu seinen Versprechungen. Plus ist es eine Prophetie auf wirklich den König von allen Königen her. Jesus, der auch aus dem Stammbaum David gekommen ist. Maria sowie der Josef. Und er hat schon gemerkt, die Prophetie hätte er gar nicht können verstehen. Das Einzige, was er noch erlebt hat von dem Ganzen, was hier prophezeit wird, ist einfach, als mit ein bisschen Hindernis sein Sohn der Salomo König geworden ist. Aber der David hat es wie gemerkt. Er hat es gespürt, hey, das ist etwas Grosses, was mir jetzt der Herr gibt. Und dann die Haltung von ihm, nachher die Verse her. Er hat sich wieder eingeordnet, er hat sich darunter getan, er hat gewusst, der Herr ist Herr. Und ich war ein Hirtenbub und ich bin zum König geworden. Er hat seine Vergangenheit nicht vergessen. Der Vers 7, 8, 9 ist, wo der Nathan kommt, oder wo der Herr zum Nathan redet. Darum sollst du nun so zu meinem Knecht David sagen, so spricht der Herr Zebaoth, ich habe dich genommen von den Schafhürden, dass du Fürst sein sollst über mein Volk Israel und bin mit dir gewesen, wo immer du hingegangen bist und habe all deine Feinde vor dir ausgerottet und ich will dir einen großen Namen machen, gleich den Namen der Großen auf Erden. Gott hat ihn erinnert, dass seine Vergangenheit ist auch für David nie ein Problem gewesen. Haben wir schon das letzte Mal gehört bei Michael, wenn er einfach gesagt hat, ich bin ein geringer Mann. Hier kommt ganz klar, ich bin ein Hirte gewesen. Ich bin vom Hirte zum König geworden. Und der Herr sagt ihm einfach, ja, ich will dir ein Haus bauen, nicht du musst mir ein Haus bauen. Finde ich irgendwie noch lustig, wie der Herr einfach sagt, David hätte ja ein Haus. Und der Herr sagt, aber ich baue dir ein Haus. Ich merke, der Herr funktioniert etwa mit den Menschen so. Er sagt etwas und wenn wir es einfach menschlich anschauen, macht es keinen Sinn. Ja, ich habe ja ein Haus, du hast kein Haus. Du willst mir ein Haus bauen, aber ich will doch dir ein Haus bauen. Aber wenn wir es nachher geistlich anschauen, merkt man plötzlich, der Herr meint nicht ein Haus aus Zedernholz. Sondern meint ein riesen Segen bis in alle Ewigkeit. Ein Hause David, wo einfach steht und steht und steht und steht. Ob verdient oder nicht, einfach unter seiner Gnade. Kein Tempo, aber ein Haus, das verhält über Generationen. Und der David ist etwas, was er konnte. Er hat sich wirklich am Herr haben. Er konnte auf die Verheißungen stehen. Und hat einfach, ich weiß nicht, was er genau gecheckt hat von dem. Er hat nicht gewusst von Jesus und von dem Tod am Kreuz und von dieser Gnade, die wir kommen und der Retter und so weiter. Aber er hat gemerkt, Herr, wie habe ich es verdient? Das ist wirklich etwas Grosses. Und der Segen, der hier kommt, die Verheißung geht 950 Jahre früher. Und nachher habe ich zwei Bibelstellen, zum Beispiel der Jesaja 9, 5 und 6. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Das ist immer so interessant, wie jemand, es kann nur der Herr, wir können doch nicht bis übermorgen sagen, was passiert, aber der Herr kann sagen, hey, 950 Jahre später wird hier ein König entstehen. Und noch eine, die Lukas-Stelle, wo der Engel zu der Maria kommt, 31. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Zweimal x Jahre später seines Vaters David. Was der Herr verheißt, das wird passieren, über Jahrhunderte weg. Und der David hat einfach eine dankbare Haltung gehabt. Er wusste, ich bin Hirtenbub gewesen, ich bin hier König geworden. Es ist einfach wegen dem Herr seiner Gnade. Er hat aufs Positive zurückgeschaut aus seinem Leben. Er hat nicht gehadert mit dem Herr, dass ihm der Saul so lange im Weg gestanden ist. Er hat nicht gehadert mit dem Herr, dass noch nicht alle Philister besiegt sind. Sondern er war einfach dankbar gewesen. Und ja, im 2,7,18 heisst, kam der König David und setzte sich vor dem Herrn nieder und sprach, wer bin ich, Herr, Herr, und was ist mein Haus, dass du mich bis hierher gebracht hast? Da sieht man seine Haltung. Einfach, Herr, wer bin ich? Vergessen wir nicht, woher wir kommen. Vergessen wir unsere Vergangenheit nicht. Und vergessen wir nicht, was der Herr uns einfach verheißen hat. Das eine Lied, I'm registered in heaven, mein Name steht im Himmel. Hey, das hat etwas gekostet, dass die und mein Name im Himmel steht. Manchmal vergessen wir das, wie viel Gnade und Barmherzigkeit Jesus gebracht hat, dass das möglich ist, dass die und mein Name in dem Himmel steht. Ich habe mir da überlegt, ja, was für Verheißungen haben wir? Was für Verheißungen habe ich? Was für Verheißungen hast du? Zum Beispiel im Epheser 2 steht, 12, 13, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und den Bundesschlüssen der Verheißungen fremd. Daher hattet ihr keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahe geworden durch das Blut Christi. Wir sind auch mal fern und fremd gewesen. Das ist das, was wir vorhin gesagt haben, das ist das, was wir letztens viel zusammen diskutieren, wir wirklich einfach wieder mit den Menschen einladen. Wie links und rechts von uns Menschen, die einfach fremd sind, die Jesus nicht kennen, kaum etwas gehört haben, die wirklich, ja, ich weiss, ist manchmal ein Aufwand und ein brauchbarer Schritt, aber die Leute einfach einzuladen, die Möglichkeit zu geben, einfach den Jesus kennenzulernen. Ihr, die einst fern wart, wir alle sind mal fern gewesen. Irgendjemand hat es hergebracht, irgendjemand hat es gern gehabt. Irgendjemand hat etwas gemacht für uns. Einfach wegen Jesus. Der David hat einfach die Verheißungen im Glauben angenommen, ohne dass er sie ganz verstanden hat, ist er wieder aufgestanden. Er hat nicht mehr gestürmt wegen dem Tempo. Er hat gewusst, es wird mich umbauen, es wird nicht einbauen. Er hat schon an dem Moment studiert, aber er hat nicht einfach gedacht, komm jetzt vorne gleich anbauen, jetzt nehme ich mal ein paar. Das war nicht David. Und ich habe mir einfach überlegt, oder ein paar Verheißungen, die Bibel hat mega viele Verheißungen für uns. Manchmal kennen, wissen wir sie gar nicht, oder denken nicht dran, oder suchen sie nicht. Wir leben einfach so ein bisschen Tage, MUI. Genau, und ich habe ein paar rausgeschrieben und möchte die einfach so vorlesen. Hört einfach zu, und das ist dir und mir verheißen. Zum Beispiel Jesaja 40, 12. Das ist einfach noch, nein, das ist noch nicht eine Verheißung, aber das hilft mir, in die richtige Perspektive zu kommen. So, der David, Herr, Herr, der Herr ist ganz klar viel weiter oben gewesen. Er hat sich darunter gegeben und hat nicht eben im Herrn noch gekehrt wegen dem Tempo, sondern er hat gelost. Und dort, die Jesaja-Stelle hilft mir, mir richtig einzuordnen. Dort heisst es, wer misst die Wasser mit der hohlen Hand? Du und ich nicht. Und wer bestimmt des Himmels Weite mit der Spanne und fasst den Staub der Erde mit dem Maß und wiegt die Berge mit einem Gewicht und die Hügel mit einer Waage? Du und ich nicht. Wenn ich diesen Text lese, merke ich, der Herr ist so viel höher. So viel höher als mein Denken. So viel höher. So eine viel weitere Spannkraft. Und der Gottes Verheißung, einfach für dich und mich. Psalm 34,5, da ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er rettete mich aus aller meiner Furcht. Hesekiel, still. Die berührt mich irgendwie immer extrem. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Und ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen.
36, 27. Ja.
Und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Das harte Herz, von dem ich so gerne das Neues geben. Das Fleisch und der Geist, den er ausgießen will. Und die Menschen, die er aus uns machen will, aus dir und aus mir. Jesaja 49, 25, so aber spricht der Herr. Ja, auch die Gefangenen des Starken werden weggenommen und der Raub wird dem Gewaltigen entrissen. Ich selbst will deinen Gegnern entgegentreten und deinen Söhnen helfen. 1. Johannes 2, 25. Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Das kann sich niemand von uns vorstellen, aber wir können uns daran heben und können daran glauben. Philipper 4,19. Mein Gott aber wird all eurem Mangel abhelfen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Vielleicht nicht so, wie wir es uns gerade vorstellen, aber er wird und er hat ganz viele Möglichkeiten. Vertrauen wir dort drauf oder fahren wir in die Sackgasse? Ich merke, die Verheißungen halten uns wirklich auf einer Strasse. Wenn wir uns an denen heben, geht unsere Strasse weiter. Und wenn wir nach unserem Verstand gehen oder mit irgendetwas in unserem Kopf, fahren wir in eine Sackgasse. Jakobus 1,5. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Wie sagt, wenn wir zu wenig haben, wir können bitten, wir nicht verzweifeln in einer Seitengasse, sondern können der Herr bitten und er wird uns Weisheit geben. Psalm 84,12. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. Nachher Offenbarung 21,4. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Die Verheißung in der Ewigkeit. Einfach der Herr parat hat für dich und für mich.
Genau, das mit den Verheißungen. Das ist, denke ich, wirklich einer der wirklichen Schlüssel in diesem Text, wo ich wirklich auch darauf herkommen will. Ich werde mit euch noch ein paar andere Elemente in diesem Abschnitt anschauen, die ich so sehr, sehr spannend finde, mit was für Einstellungen der Herr ist und mit was für Haltungen der David unterwegs ist. Das sind die Elemente, die ich wirklich mit euch anschauen will, um dann wirklich auf das zu kommen, unter dem Strich, das Thema Verheißungen. Und was mache ich mit denen? Das ist, so ein bisschen, für mich schon noch so ein wichtiger Punkt. Oder? David ist am Anfang in einem Zustand, in einer Situation, wo er auch gute Schuhe gegeben hat, vor allem seinen Fremden umher. Ein paar hundert Jahre vorher hat das ein Mann namens Mose in einem Buch geschrieben, 5. Mose 12, Vers 10. Ihr werdet aber über den Jordan gehen und im Lande wohnen, dass euch der Herr, euer Gott, zum Erbe austeilen wird und er wird euch Ruhe geben, vor allem euren Feinden um euch her, und ihr werdet sicher wohnen. Das war David seine Situation. Der David hat die Verheißung, die der Mose dem Volk gegeben hat, erlebt. Er war in einer Phase, wo er sicher gewohnt hat. Und jetzt mal ganz eigentlich hätte er so können bleiben bis heute. Heute wohnen sie, aber unsicher. Ihr wisst, das läuft momentan sehr schnell. Sie wohnen, aber unsicher. Aber sie wohnen. Das ist eine Zeit lang nicht. He? Sie wohnen. Ganz wichtig. Und David steht in der Situation, wo die Verheißung wahr geworden ist, wo sich dann auch wieder geht, aber auch wieder verloren gegangen ist. Und zwar genau aus dem Thema Gehorsam, was funktioniert oder nicht funktioniert hat. Oder? Und es war in einem guten Zustand, er hat Frieden gehabt. Und zu mir ist schon gesagt, er hat dich gefunden. Irgendetwas passt nicht in meiner frommen Vorstellung. Das ist wichtig. In seiner frommen Vorstellung hat etwas nicht gestimmt. Und zwar hat er gefunden, ich habe ein schönes Haus und der Herr, der sollte noch für etwas Besseres haben. Interessante Gedanke. Er sagt mit Nathan, und der Nathan sagt, ja, mach einfach, was dir vors Herz kommt. Und er hat gefunden, zu mir jetzt gut gesagt, ist einerseits eine kurzsichtige, prophetische Antwort, andererseits ist eine wahnsinnig mutige Antwort, wo ich überzeugt bin, dass der Nathan nicht jedem gesagt hat. Der Nathan hat gesagt, ja, was mach, was dir vors Herz kommt, und der Herr ist mit dir. Dann hat er gewusst, dass es mit David stimmt. Und, das ist mir wichtig, wenn der Herr nichts speziell sagt, speziell ja oder speziell nein, dann mach, was dir vor die Hand kommt. Du mach das, was dir aufs Herz kommt. Das ist in Ordnung. Wenn der Herr sagt nein, dann sollst du nicht. Wenn er sagt ja, dann ist gut, oder? Und hier ist es aber so, dass David einen frommen Gedanken hat. Oder dann sagt ja, und dann kommt aber der Herr schon in der Nacht zum Propheten. Das ist interessant, der Herr hat immer zu den Propheten geredet, dass er zu den der König war ein höherer Mann, wird diesmal behauptet. Aber der Herr hat nicht zum König gesprochen, sondern zum Propheten. Und der Prophet ist gekommen, hat dann Kunta. Der geistliche Leiter hat dann dem König Kunta, was Sache ist. Und das ist ein grundsätzliches Thema. Der geistliche Leiter kann Menschen Kunta, was Sache ist. Ganz wichtiges Element. Und der Herr sagt dann auf eine ganz spannende Art und Weise David, nein, du baust mir kein Haus. Ja, ist der Gedanke von David verkehrt? Was denkt ihr? Ist er verkehrt? Nein, er ist nicht verkehrt. 1. Könige 8, 17 bis 19 steht, mein Vater David hat es zwar im Sinn, dem Namen des Herrn, des Gottes, ein Haus zu bauen, aber der Herr sprach zu meinem Vater David, dass du im Sinn hast, meinem Namen ein Haus zu bauen, daran hast du wohl getan, dass du mir wohnen nahmst. Doch nicht du sollst das Haus bauen, sondern dein Sohn, der geboren wird, der soll meinem Namen ein Haus bauen. Also, der Gedanke ist gut gewesen. Der Gedanke ist gut gewesen. Prinzipiell. Nicht, dass der Herr wirklich ein Haus sucht. Ist glaube ich offensichtlich. He? Finde ich noch speziell. Eigentlich sucht der Herr kein Haus. Und gleich hat der David die Idee und der Herr findet, das ist eine gute Idee, aber nicht hier, weil du hast zu viel Blut an den Finger. Ich will keinen Kriegsheld als den haben, der mir ein Tempel baut. Passt für mich nicht zusammen. Und das ist ein Element, das wichtig ist. Der Herr hat ganz, ganz andere, grössere Bilder. Und in diesem grossen Bild passt es nicht, dass einer mit viel Blut an den Finger entsprechend ein Tempel baut. Das muss einer sein mit ein weniger Dreck an den Finger. Das ist wichtig. Es muss einer sein. Der Herr hat grössere Bilder. Der Herr hat grössere Dimensionen und Dynamik im Ganzen. Und gewisse Sachen sind vielleicht schon gut, aber noch nicht dran und brauchen einen anderen Zeitpunkt oder einen anderen Ausführenden. Und darum sagt er hier, nein, ich will kein Haus von dir, David. Und jetzt kommen wir für mich zum etwas vom absolut Spannendsten vom Herr überhaupt, grundsätzlich. Der Herr, und das ist das Thema, der Herr hat ganz, ganz einen interessanten, souveränen Charakter und wir haben häufig ein bisschen ein falsches Gottesbild. Und zwar habe ich den Eindruck, das ist so mein Empfinden, dass die Welt an und vor allem, aber auch viele Fromme, ein Gottesbild haben, das damit rechnet, dass der Herr will, dass wir ihm Sachen tun. Das stimmt überhaupt nicht. Etwas will er. Er will die Ehre und die Anbetung und die Anerkennung. Er will, dass wir die richtige Haltung haben gegenüber. That's it. Und alles andere sagt er, weißt du was? Wenn du die richtige Haltung mir gegenüber hast, dann will ich dir geben. Und das ist mir so wichtig, der Herr ist abartig grosszügig. Der Herr will uns zutiefst beschenken. Das ist sein Wesen. Der Herr ist ein Geber. Und der Herr hat so ein Bankkonto, wo wir gar nicht davon träumen können. Abartig. Und zwar mit allen Währungen, die es gibt. Mit Liebe, Gnade, Barmherzigkeit, Gold, Silber, Edelstein, was auch immer. Einfach die Währung, die wir gerade nötig haben. Der Herr hat eine Bank, wo es keine Reserve braucht. Und das ist sein Wesen, das ist mir so wichtig. Gott ist ein Gott, der geben und will uns Menschen beschenken. Und das ist hier ein Prinzip, das extrem zum Tragen kommt, hier bei dieser Geschichte. Der David hat eine gute, fromme Idee, sagt, Herr, ich will dir ein Haus bauen, es passt nicht. Und dann sagt der Herr, das ist ja schön, aber weißt du was, ich will dir viel lieber. Und ich tue dir jetzt. Und ich will dich wirklich beschenken. Und das ist so, wie der Herr ist. Es ist nicht so, dass der Herr sagt, los, ich will 10% von dir. Sondern der Herr sagt, ich gebe dir 90% von dem, was du hast. Was eigentlich mir gehört. Nämlich alles mir. Der Herr sagt, mir ist alles. Wichtig. Der Herr ist abartig grosszügig. Und das, was er mit uns Menschen will, er will uns beschenken und er will uns Gutes tun und er will uns alles nur Erdenkliche geben, wo wir uns gar nicht können erträumen. Und genau das erlebt der David dann hier schlussendlich mit einer Verheißung, die völlig, völlig über seine Masse rausgeht. Weit über dem David seine Masse, über seine Vorstellungskraft aus. Wir haben es gut gesehen, er hat zwar den Geist Gottes gehabt, aber er hat die Tragweite meines Erachtens nicht im vollen Mass können erfassen. Er hat zwar in seinem Psalm interessante Prophetien zum Teil auf Jesus Christus hindeuten, aber gleich das ganze Erfassen, was wirklich passiert und abgeht mit seinen Nachkommen, das hätte er nicht können sehen. Das war nicht möglich gewesen. Und das finde ich extrem interessant, wie der Herr einfach jemand ist, der einfach den Menschen das Gute tun will, und zwar allen. Eine Dinge braucht es dazu. Eine braucht es. Es geht auf seine Art und Weise. Es geht nicht so, wie wir denken, sondern so, wie er will. Und es ist von ganz grossem Vorteil, wenn wir seine Kinder sind. Er lässt den Regen über Gut und Böse, darum sage ich, es ist von grossem Vorteil. Es ist nicht zu vergleichen. Es ist nicht zu vergleichen, wie es geht, wenn wir seine Kinder sind oder nicht seine Kinder sind. Seine Kinder sind viel, viel besser. Viel besser. Aber weil alle Menschen gerne hat, gibt es auch den anderen einen Haufen Gutes. Weil einfach das sein Wesen ist. Ganz wichtig. Und nachher macht er etwas, wo ich denke, oder das mir jetzt schon angetönt, wo ich denke, extrem gut ist für uns, zum Überlegen, immer. Das eine ist mal, dass er ein Gott ist, der immer geben will. Das andere ist, dass er ein Gott ist, der uns von den Schafhirten in den Königspalast kann bringen. Und das gilt nicht nur für David, nicht, dass er auch König werden, das glaube ich nicht. Ist irgendwie so nicht ganz, ja, sind wir mal ganz ehrlich, ganz ehrlich unter uns, die Königin ist sowieso ein Seich, oder? Der Herr von Anfang an gesagt, weißt du was, ich bin euer König. Könige brauchen wir nicht, aber was wir können brauchen, ist die Menschen, die aus einem schwachen, einem wärmlichen Platz in einen wirklich guten Platz hineinkommen. Und das ist, was der Herr für dich parat hat. Und zwar für jeden von euch. Das ist ganz, ganz klar. Das ist das, was er will. Das ist das, was er geplant hat. Das ist sein Plan über jedem Einzelnen, dass wir aus einem erbärmlichen Platz zu einem guten Platz kommen. Das heisst nicht zwingend, dass es uns materiell gut geht. Versteht mich auch nicht falsch. Ich bin gar kein Wohlstandsevangelist. Das bin ich gar nicht. Aber was ich 100% überzeugt bin, ist, dass es uns von einem schlechten Ort zu einem guten Ort bringt. Ganz sicher. Das will er. Es bedingt einfach, dass wir anerkennen, wenn wir zum Herrn kommen, dass wir sehr wahrscheinlich nicht in einem ganz so einem guten Platz sind. Und wenn wir das nicht anerkennen, stehen wir dem Herrn im Weg. Und zwar signifikant. Weil, wenn du eine Bruchbude auf deinem Land hast und sagst, ein gutes Haus, dann ist es ganz schwierig, das zu renovieren. Weil die Bruchbude muss erst weg, dass der Herr etwas Neues aufstellen kann. Und das ist, was der Herr will. Der Herr will unser Lebenshaus renovieren. Absolut renovieren. Und er macht aus diesem Lebenshaus ein Haus, das perfekt zu dir passt. Das ist sein Plan. Und das ist das, was er hier mit dem David Nero sagt, los, ich will dir ein Haus bauen. Ich will etwas machen, das wirklich zu dir passt. Aber gell, du weißt, wo ich hierher geholt habe, du weißt, dass ich immer bei dir war. Und das ist so wichtig, dass wir das denken. Wo kommen wir her? Wo gehen wir her? Und das ist genial, wo wir hergehst, gewaltig. Oder? Und vor dem Hintergrund ist es eigentlich auch sehr weise, wenn wir sagen, okay, Herr, ich nehme das, was du mir gibst und vertraue ganz auf das, was du willst und ich laufe Vollgas mit dir. Oder? Und so gibt er ihm nachher eine riesige Verheißung. Und zwar für mich wieder ein Paradebeispiel von einer interessanten, mehrschichtigen, alttestamentarischen Prophetie. Die Verheißung hier, Vers 12 bis 14a, wenn nun deine Zeit um ist und du dich seinen Vätern legst, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommen wird, dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll meinen Namen ein Haus bauen, und sein Königtum bestätigen ewiglich, ich will sein Vater sein und der soll mein Sohn sein. Genau, lass es da, das ist gut, brauchen wir ein Zeitchen. Ja, jetzt geht es gerade ein bisschen begrenzt, das ist ja gleich Mafia da, ich spüre nicht so drauf. Und das ist eine Prophetie auf zwei Ebenen. Und zwar haben wir einerseits natürlich ganz klar die irdische Realisierung von der Prophetie, dass der Salomo der liebliche Sohn vom David König wird. Der wird König, das ist ja so. Und dann noch was für einen. He? Wir sind sich einig heutigen Tag, dass es auch keine Königheit und mehr Geld hat als der Mann. Das muss der reichste König sein auf dieser Erde, die es je gegeben hat. Wie viel Geld das der gegeben hat, das ist jetzt einfach unglaublich. Und das ist Realität geworden. Schon beim Sohn. Oder? Andererseits hat er natürlich eben etwa 950 Jahre später ein Nachkommen namens Jesus Christus. Und der wird himmlischer König. Oh, ist ein Haufen Geld, ja. Jetzt müsst ihr das noch umrechnen mit dem Teuerungsfaktor auf heute. Das ist die Abartung. 3000 Jahre Teuerungsfaktor. Pfff. Ja, gibt es viel, hä? Die ganzen Haufen. Da hat mal Jeff Bezos Chance. Und zuerst musst du sagen, ja, der hat es dann gehabt, gell? Der hat nicht irgendwo Zeug angelegt. Der hat das Material gehabt in Form von Gold und Silber. Und dort steht, es heisst, zur Zeit Davids ist Silber für nichts geachtet worden. Das ist heute nicht so. Jetzt ist Salomo, sorry. Ist Silber für nichts geachtet worden. Nichts. Jetzt überlegt euch mal, was das heisst. He. So hat der Herr irdisch gesegnet. Und dann ist der himmlische König gekommen. 1000 Jahre später knapp. Und der sagt, ach, das ist gar nichts, das Gold. He. Im Himmel sind Straßen aus Gold. Auf gut Deutsch vergiss es, das ist gerade noch Asphalt. Da gilt es gar nichts dort. He. Das sind die anderen Dimensionen. Das sind andere Dimensionen. Und das ist der himmlische König, Nachfolger vom Thron von David. Und es ist immer das Haus von David, wo schlussendlich Jesus Christus rauskommt. Das wird sich auch nie ändern. Das wird sich nie ändern, das ist ja so. Oder? Und andererseits, ausspannend, sagt ihm, der Tempel hat Salomo gemacht. Der Tempel. Der Tempel ist ja eins. Jetzt kommt mir etwas in den Sinn, das muss ich dir mal erzählen, das habe ich letztes Mal verpasst und jetzt muss ich es bringen, weil es irgendwie gerade wieder hingekommen. Das mit dem Tempel und dieser Bundeslade ist schon etwas, was offensichtlich ganze Haufen Leute immer wieder fasziniert hat, unter anderem auch die Nazis. Und die haben das alles gesucht und manche andere, die suchen das Zeug. Und es gibt so einen interessanten Film zum Thema Macht von Bundeslade, der ist ganz anders, das ist Indiana Jones. Dort kommt die Bundeslade auch vor, he? Und was passiert mit dem interessanten Hakenkreuz, der versucht wird, auf die Bundeslade einzubrennen? Kennt ihr die Szene noch? Das verbrennt schlagartig. Das Symbol wird schlagartig ausgelöscht. Ist ein Film. Logisch ist es ein Film. Aber es ist ein menschlicher Versuch, die abartige Macht Gottes, die mit der Bundeslade im Tempel zusammenhängt, ein bisschen darzustellen. Wie es im Tag umgegangen ist. Jeden Morgen wieder. Und dann baut der Salomo so einen Tempel. Und dort war die Macht Gottes drin. Und jetzt, genau gleich, Jesus Christus. Jesus Christus baut den Tempel. Und dieser Tempelbau, der läuft heute noch. Der läuft heute noch. Und zwar der Tempel von seiner Church. Der Paul schreibt den Korinther folgende Aussage, 1. Korinther 6, Vers 19, steht folgendes. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und ihr ihn von Gott habt und dass sie nicht euch selbst gehört. Denn ihr seid teuer gekauft, darum preist Gott mit eurem Leibe. Der Tempel. Der Tempel. Das ist der Tempel, wo Jesus davon gesagt hat, damals, wo die Leute gespottet haben, was, du hast gesagt, die 3 Tage willst du aufrichten. Er hat von einem geistlichen, viel grösseren Tempel geredet. Was hat er gemacht? Er hat nicht 3 Tage aufgerichtet. Und zwar genau den 3 Tagen, die sie am Anfang gespottet haben. 3 Tage später ist er gestanden, der Tempel. Und zwar, indem er unten durchgegangen ist. Hat er den Tempel nachher gebaut. Und zwar einen anderen Tempel mit einer ganz anderen Dimension, mit einer ganz anderen Macht und Autorität. Ganz, ganz wichtig. Definitiv mindestens 2 Ebenen verheißen jetzt in dieser Prophetie drin, wo beide wahr geworden sind. Beide wahr geworden sind. Und heute noch am Laufen sind. Und ich habe es heute Morgen im Nachsatz gesagt, jetzt passt es einen Weg auch. Eigentlich, wenn ihr überlegt, so zum Thema Davids Nachkommenschaft, wie heisst schon immer das Symbol auf der israelischen Flagge? Davidstern. Heute noch hat eine Nation Davids Stern als Zeichen. Noch heute steht die Verheißung. Jedes Mal, wenn wir die Fahne Israel sehen, sichtbar vor jedem seinen Augen. Merkt ihr, dass das Buch ist nicht eine Theorie, wo irgendwo von irgendetwas Weltfremdem erzählt. Das Buch redet vom Leben und von dieser Welt, wie sie ist. 1:1 gesehen, weiss, mit Blau drauf. Genau so, wie er gesagt hat, vor 3000 Jahren, steht es heute noch in dem Land Israel. Auf jeder Fahne. Davidstern. Das hätte David nicht können wissen. Selbst wenn er erkannt hat, dass gewisse Sachen mit dem Nachkommen werden sein, mit Durchbohrt oder was auch immer. Er hat gewisse prophetische Stellen auf Jesu Kreuzigung hinweisen. Aber das, dass dann schlussendlich, 2000 Jahre später, plötzlich wieder ein Land da ist, wo Israel heisst, und eine Fahne hat mit Davidstern, soll man niemand sagen, er hat ihm nicht den Namen gemacht unter den Grossen. He? Soll niemand sagen, er hat nicht den Namen unter den Grossen Königen bekommen. Er ist der König, der heute noch steht. Sonst kannst du auch vergessen. Queen Elizabeth lebt zwar noch, aber irgendwo, die ist auf keiner Fahne. Sie ist zwar auf Münzen, aber auf einer Fahne ist sie nicht. Ein Name unter den Grossen. Aber definitiv. He? Aber so etwas von definitiv. Und das ist die Verheißung, die er ihm gibt und sagt, das ist das, was ich mache mit dir. Abartig, gewaltig. Und so ist der Herr in seiner unglaublichen Grösse. Und das, was er mit dir und mit mir machen will. Und genau. Der David nimmt es auf eine speziell spektakuläre Art und Weise an. David seine Reaktion, ich weiß nicht, ob es auffallen ist, vielleicht ist es auffallen, Herr, Herr. Herr, Herr. 6 oder 7 Mal Herr, Herr. Und ich bin genau nachgeschaut, was das Herr heisst. Das eine Herr ist Jahwe, der Begriff, den du sowieso nicht übersetzen kannst, wo eigentlich gar keine wahrhaftige Übersetzung hat, sondern ich bin der Herr, ich bin der, ich bin. Meine Lieblingsbeschreibung von Gott selber, 2. Mose 3, ich bin der, ich bin. Ich kann nicht immer sagen, nur er. Das ist das Jahwe. Das andere Herr ist das Herr, der sagt, du Herr, ich Sklave. Vom Begriff her. Er sagt Herr, Herr. Und er ordnet sich einfach so etwas von unter. Er demütigt sich auf so eine konsequente Art und Weise und zeigt Gottesfurcht. Gottesfurcht, wie wir es letztes Mal gesagt haben, wie es wirklich braucht, um entsprechend können durchzukommen. Die 2 Sachen sind so sichtbar. Gottesfurcht und Demut. Und in dem Sinn reagiert er nachher demütig. Und für mich hat Demut eine ganz, ganz spezielle Form. Grundsätzlich. Und hier sehen wir eine gute Art von Demut. Wo er sagt nachher, ja, okay, also, aber Herr, dann mach, was du gesagt hast. Dann mach es wahr. Ich bin parat. und setz um, was du verheißen hast. Und das finde ich schon ganz, ganz eine super coole Reaktion von David, die er hier zeigt, wo er sagt, hey, du kennst mich, du weißt, wer ich bin, du hast mich von dir genommen und du kennst dich nicht so gut, was muss ich dir überhaupt erzählen? Aber du hast mir jetzt verheißen. Und weil du mir verheißen hast, sage ich dir jetzt, Herr, also tu es. Und ich bin dabei. Und setz um, was du mir jetzt verheißen hast. Das kann man als relativ arrogant bezeichnen. Die letzten paar Verse sind gewaltig. Und das ist von mir aus gesehen die richtige Art und Weise von Demut. Weil Demut ist nicht, wenn der Herr kommt und sagt, ja, ich will aus dir das grosse Volk machen. Ah, nein, das kann ich nicht, Herr. Nein, das bringe ich nie her. Das ist nicht, nein, das ist viel zu gross, Herr. Nein. Das ist nicht Demut. Das ist Minderwert. Wenn der Herr sagt, ich will aus dir ein grosses Volk machen, dann sagst du, hey, danke vielmals, Herr. Das ist ja abartig. Und jetzt, dann tu es. Das ist, was der David hier sagt. Und das finde ich ganz, ganz spannend. Und der David bittet nach dem Herrn wirklich und sagt, also setz es um. Setz es um. Du hast mich verheißen und darum habe ich jetzt den Mut gefasst, das dir so zu sagen. Setz es um. Genau. Setz es um. Und der Vers 27, Anula Steil, ist in der Vor 27, dort heisst es, schon interessant. Also gut. Darum hat dein Knecht sich ein Herz gefasst, dass er dieses Gebet zu dir gebetet hat. Und das könntest du mal einblenden, 1. Chronik 17, 27. Das, hey, das ist doch genial. Du hast angefangen zu segnen, das Haus deines Knechtes, dass es ewig vor dir sei, denn was du, Herr, segnest, ist ewig gesegnet. Das war mein Jahresvers letztes Jahr. Leck, habe ich Freude gehabt, als ich den bekommen habe. Und er hat gesagt, Herr, mach's. Und er hat es gemacht. Und er hat gesagt, ich wünsche dir Menschen, die in diesem Stil, in diesem Jahr, sagt er, Jakobus 6, 17. Alle gute und vollkommene Gaben, wir verhalten uns nicht, keine Veränderungswechsel, das ist so ein Schatten. Es geht weiter. Er sagt, Herr, du bist gewaltig. Du bist alles dumm, hä? Das gefällt mir. Der David sagt, ja, also, aber, oh, hey, du hast angefangen und jetzt mach weiter. Wie gehen wir um, wenn wir eine Verheißung bekommen? Ah, nein, das ist viel zu gross, Herr. Das ist eine Beleidigung für den Herr. Das ist eine Beleidigung für den Herr, wenn wir sagen, ah, nein, das ist viel zu gross. Wenn er sagt, ich will das machen, dann sagst du, Herr, danke, tausend. Amen, also mach. Alles andere ist verkehrt. Und der David ist schon hier wieder ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und die Haltung, es gibt noch ein anderes interessantes Gebet gemacht. Es geht ja bestimmt ganz ähnlich. Und es wird häufig arrogant interpretiert. Aber es ist genau das, wie der Herr will sein mit uns. Und das, was ich mir wirklich wünsche, dass man es sieht, der Herr will mit uns etwas machen. Und der Herr will uns segnen. Er will uns von einem einfachen Platz nehmen und einen besseren Platz geben. Und er will uns wirklich weiterbringen. Es hat so viele Verheißungen. So viele Verheißungen. Smiri hat vorgelesen und ich will einen Vers vorlesen. 2. Petrus 1, Vers 4. Vers 3. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns eine göttliche Kraft geschenkt durch Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft, Jesus Christus. Durch sie sind uns die kostbaren und allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr durch sie Anteil bekommt an der göttlichen Natur, wenn ihr in ihre Vergänglichkeit entflieht, die durch die Begierde der Welt ist. Wenn wir, völlig komplizierter Satz, he? Auf gut Deutsch, wenn du das nimmst, was der Herr gibt, dann hast du die grösstmögliche Verheißungen parat für dich. Oder? Und die kostbaren, allergrößten Verheißungen geschenkt. Die allergrößten, und das mir ich gelesen habe mit der Offenbarungsstelle. Die Ewigkeit, mit allem, was dazugehört. Und das ist einer der wichtigsten Gedanken, die heute Morgen verlassen gegangen ist. Den bringe ich jetzt noch. So wichtig. Und das ist etwas, was wir wirklich überlegen. In diesem Zusammenhang häufig. Der Herr will so gut zu tun. Der Herr will uns so viel Gutes schenken. Seien wir parat, das zu nehmen. Sind wir bereit, den Weg zu laufen? Und Die Verheißung, die hier kommen, lassen lassen, das ist ganz wichtig. Die sind nicht irdischer Natur. Die sind nicht irdischer Natur. Die haben eine ganz andere geistliche Dimension. Und da frage ich mich dann manchmal auch, was hat wirklich Ewigkeitswert? Und die Verheißung, die David bekommen hat, hat ein ganz starkes Ewigkeitswertelement drin gehabt. Schon noch, hä? Mit Jesus Christus. Und das ist die Frage schlussendlich. Und auf das wollen wir abzielen in unserem Leben, prinzipiell, wenn wir wirklich mit dem Herrn unterwegs sind. Was hat Ewigkeitswert? Was heisst das? Was heisst das Ewigkeitswert? Ganz einfach. Was bleibt von dem, was ich gemacht habe, übrig, wenn ich sterbe? Die Verheißung, mir hat es so gut gesehen. Der größte von Verheißung hat nicht gesehen. Vom David. Und gleich ist heute der David-Stern auf dieser Fahne. Der Salomo hat das Haus gebaut. David hat es nicht gesehen. Aber er hat gesagt, die Verheißung war, wenn du stirbst, dann. Was ist das für eine Verheißung? Das ist eine Ewigkeitswert Verheißung. Wenn du stirbst, was ist noch übrig von dir? Was ist noch führig von dir? Ich will, dass etwas führig ist von mir, wenn ich sterbe. Definitiv. Das hat David auch wollen und er hat ihm gesagt, du wirst in Ewigkeit etwas haben. Das ist doch ziemlich dick im Tobak. Besser als das geht es nicht. Besser als das geht es nicht mehr. Und das ist das, was der Herr mit uns will. Das, was der Herr mit uns will. Er will die Verheißung, all das Zeug, was mir vorgelesen hat, noch viel, viel, viel mehr, wird in unserem Leben Realität werden. Seien wir parat, den Segen von ihm einfach zu empfangen und seien wir parat, von ihm ins Land zu nehmen, vom einfachen Platz und einen höheren Platz anzunehmen von ihm, den er uns gibt. Seien wir demütig, ordnen wir uns unter, seien wir gehorsam und ordnen sie und nehmen nachher, was er uns geben will. Und der David ist auch dort ein absolutes Paradebeispiel. Und wir wollten nachher dazukommen, und David ist es dann immer besser gegangen, bis er irgendwann alt worden ist, dann hat er wieder Ärger bekommen mit seinen Gaufen. Aber vorher, er kommt zur Ruhe und hat nach Ruhe, und wir werden es sehen, er gewinnt mehr und mehr, und bekommt mehr Land, das wird immer grösser. Und das Reich Israel ist nie so gross gewesen wie David und Salomo. Nie. Und der David hat das genommen und hat nachher den Vers, den er ihm gesagt hat, hat er dann gesagt, also ja, los, dann mach das. Und mir ist wichtig, die Verheißung, die haben wir. Gerade wenn wir sie ins Reich Gottes einsetzen, es gibt so zwölf Männer, interessante Männer, ihr wisst welche. Die zwölf Apostel. Matthäus 19, 28. 19, 27 bis 29. Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür zuteil? Die Frage. Und Jesus sagt, nicht eine dumme Frage. Nein, überhaupt nicht. Das ist eine absolut legitime Frage. Hey, wir haben alles aufgegeben für dich, Herr. Und dann sagt er, und der erste Vers ist nicht für euch, ich muss euch enttäuschen, gehört nicht dazu. Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr hier im Nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit, auch sitzen auf 12 Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Das gehört nicht für uns. Excuse, die Plätze besetzt. Ganz klar. Und wer Häuser oder Brüder, Schwester oder Väter oder Mutter oder Kinder recken, wer lässt um meines Namens willen, der wird es hundertfach empfangen und das ewige Leben erheben. Das stimmt hingegen der Frieden. Diese Zusage haben wir. Und das ist eine oberfette Verheißung. Hundertfach ist relativ ein guter Wechselkurs. Da legen wir mal Bitcoins. Die Käber stürzen wieder ab, das da bleibt. Das Hundertfach wird nie plötzlich zu dem minus Hundertfach. Das ist immer Hundertfach. Das sind die Verheißungen, die wir haben. Und das ist das, was ich mir wünsche, dass wir das ergreifen, dass wir das erkennen, dass der Herr ein Sohn Gott ist, dass es so gut meint mit uns. Und dass wir das ergreifen. Dass wir das ergreifen und die Verheißungen, die vorgelesen wurden, sind wirklich in Anspruch für anfangen. Und wenn ihr das mit der Demut und mit den Verheißungen annehmen und mit der richtigen Stärke über Herr und mit der Gottesfurcht nicht so klingt, dann hast du jetzt die Gelegenheit, an dem zu arbeiten, dann gehen wir einfach zusammen an den Tisch vom Herr. Es gibt keinen besseren Ort, als am Tisch vom Herr etwas neu anzusetzen. Etwas neu aufzusetzen. Zu sagen, okay, ich muss Buß tun, nennt sich das. Ich muss justieren. Das ist Buß tun. Und wenn du gemerkt hast, irgendwo mein Denken stimmt nicht ganz mit Demut überein, das ist ja viel mehr Minderwert als Demut, Herr, hilf mir, dann komm mit dem zum Tisch und der Herr gibt dir eine neue Perspektive zum Thema Demut. Wenn der Gottesfurcht fährt und darum bittest, komm zum Tisch und sag dem Herr, zeig mir, was das geheissen hat, wo du das gemacht hast für mich. Dann hast du Gottesfurcht, aber so etwas von. Wenn du erkennst, was Jesus Christus da hat, hey, wir haben keine Chance. Wir haben keine Chance und keine Möglichkeit. Gar nichts. Wenn der Dankbarkeit fehlt, das ist der richtige Ort, der Tisch. Der Tisch. Ohne den Tisch bist du nie. Ohne den Tisch bist du nie im Reich gekommen. Du hast keine Chance. Ohne das, was Jesus Christus da hat, ist nichts. Vergiss es. Darum, nimm die Gelegenheit. Fass dir ein Herz mit dir selber und sag, Herr, Herr, dort merke ich. Am besten Herr, Herr, genau. Herr, Herr, hilf mir, dass ich das besser verstehe. Wenn du kämpfst mit Erwartung und denkst, du müsstest, vergiss es. Herr, Herr, einordnen, unterordnen und dann nehmen, was er dir gibt. Das ist der Tisch. Ich möchte dich wirklich einladen. Komm zum Tisch vom Herrn. Und rechnet damit, dass der Herr etwas macht am Tisch vom Herrn. Wir feiern das Abendmahl nicht nur zum Gedenken, sondern bewusst im Bewusstsein, dass dort eine Autorität und eine Macht dahinter steckt. Kommt zum Tisch vom Herrn und rechnet mit der Heilungs- und der Rettungskraft von Jesus Christus. Auch für dich, wenn du schon lange Jesus Christus kennst, spielt gar keine Rolle. Wir müssen immer wieder gerettet werden von uns selber. Also ich schon, vielleicht ihr nicht, habt ihr alle Glück gehabt. Aber ich muss. Darum gehe ich gerne zu dem Tisch. Das ist der beste Ort zum Sein, Gegenwart Gottes, zum zeigen, was er machen mit mir. Mir retten, wiederherstellen und heilen. Wir machen so, wie ich gesagt habe. Ich könnte das Abend mal nehmen. Das Worship-Team kommt führen, fährt an von Worshipen und nachher werden Miri und ich euch das Abend mal austeilen und ihr könnt dann einfach zum Abend mal kommen, wenn ihr parat seid und das Abend mal nehmen. Und wenn ihr merkt, ihr habt irgendetwas, dann könnt ihr da vorne bleiben. Es ist wieder sehr privat hier, es ist noch gebig momentan. Könnt ihr vorbleiben und innehalten und dem Herrn sagen, Herr, das ist das, was ich mir wünsche. Das ist das, was ich dir zurückgebe. Vergib mir dort oder was auch immer. Zeig mir dort, mach dort. Ich rechne mit deiner Kraft. Ich will mit deiner Kraft lernen, rechnen. Ich will deine Verheißung lernen, annehmen. Was auch immer dir aufs Herz kommt. Nimm die Zeit halt inne und nachher, wenn du es abgelegt hast, gehst du wieder an Platz. Und wenn du einfach sonst Abendmahl nimmst, das ist völlig cool, dann nimmst du es mit an Platz und nimmst es.